Es hätte keine Veränderung dieser Welt gegeben, wenn nicht irgendjemand gesagt hätte, ey, Achtung, das müssen wir ändern.
Aber manchmal muss man klare Kante zeigen. Das fordert die Gesellschaft ja auch. Klare Kante gegen rechts heißt es doch zum Beispiel immer.
Die Welt brennt. An allen Ecken und Enden haben wir extreme, massive Probleme, vor denen sich auch keiner verschließen kann.
Die Welt ist in Aufruhr. Doch AktivistInnen geben Hoffnung. Du hörst Ganz schön laut, den Veto-Podcast mit Ninia Lagrande und Steven Anpalagan. Wir stellen Menschen vor, die für Veränderung etwas riskieren.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz schön laut, dem Podcast des Veto-Magazins. Alle zwei Wochen begrüßen wir hier Menschen, die für Veränderung etwas riskieren und versuchen, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Ganz schön laut ist dabei das, was unser heutiger Gast täglich medial konsumiert. Er beobachtet nämlich laute Stimmen oder besser gesagt laute Stimmungsmache in sozialen Medien und er analysiert. Im Netz treffen zwei sehr gegensätzliche Welten aufeinander. Emotionalisierte, laute Desinformation auf stille, manchmal vielleicht auch langweilig präsentierte Information. Natürlich aus Sicht der Algorithmen gedacht. Und genau an diesem Punkt wird es gefährlich, denn dann geht es darum, welche Narrative sich in der Wahrnehmung der Breitmasse durchsetzen. Deshalb arbeitet Thomas Laschig mit seinem Team vom Blog Volksverpetzer gegen Hetze, Desinformation und Fake News an. Gegründet 2014 als regionaler Blog für Augsburger Politik, dann als Kolumne bei der österreichischen Faktencheck-Seite Mimikama und seit 2018 bis heute komplett eigenständig. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
Hi Steven, danke für die Einladung.
Du bist in Augsburg?
Ja, ich bin in Augsburg.
In deinem Büro oder ist es dein Zuhause oder ist es beides gleichzeitig?
Ich habe zu Hause inzwischen ein kleines Büro, richtig.
Ach, nice. Ja, also vielleicht vorab, Thomas und ich kennen uns persönlich und auch einigermaßen gut. Ich habe 1, 2, 3 Artikel für den Volksverpetzer geschrieben und wir sind einander freundschaftlich verbunden. Nur falls yes. Irgendwem hier die sachberichterstattungsmäßige Distanz fehlt, ja, sie ist halt einfach nicht da. Entschuldigung. Ist halt so. Bist du Nachrichtenjunkie?
Ja, muss ich ja leider sein, ne?
Ja.
Also, ich. Ja, wenn ich tief eintauche in die News, dann kriege ich alles mit. Ich versuch's dann umgekehrt, wenn ich dann Feierabend mache oder wenn ich mal Urlaub mache, was tatsächlich ab und zu mal vorkommt, tatsächlich komplett abzuschalten, dann kriege ich gar nichts mehr mit.
Was machst du dann? Hast du irgendwas anderes, was du dann liest oder guckst?
Dann spiele ich zum Beispiel D&D mit meinen Freunden.
Okay. Also bei mir ist es so, ich habe seit relativ langer Zeit nicht mehr Sachbücher gelesen. Mm. Zumindest nicht, wenn ich nicht muss. Also jetzt irgendwie, wenn ich irgendwo ein Buch vorstelle oder moderiere, muss ich ja aber freiwillig nicht mehr. Und wenn ich im Urlaub bin und irgendwie kann, dann lese ich Bücher von Frauen, die an die Nordsee ziehen und dort ihr Leben überdenken. So Judith Herrmann, wie heißt die andere? Dörte Hansen, glaube ich.
Also ist das ein Genre?
Das ist eine Art Genre, aber die gibt's. Also es gibt ja auch einfach gute Bücher, so irgendwie, wo ich mich total wiederfinde, ne? Und wo ich einfach wirklich, es ist fernab von dem ganzen Scheiß und man kommt dann da tatsächlich mal ein bisschen zur Ruhe. Ja, welche Nachricht hat dich heute beim Frühstück beschäftigt?
Heute ja immer noch die RKI-Files, weil endlich kam ich dazu, heute da den Faktencheck zu machen, weil das Thema ist ja schon seit 5 Tagen, 6 Tagen oder sowas geht durch, aber ich war auf der Leipziger Buchmesse und konnte den bis jetzt nicht schreiben, deswegen muss es heute sein.
Was schreibst du dann auf volksverpetzer.de?
Ja, dass hier alles total inszeniert wurde von dem Querdenken-Blog, der die Files erklagt hat. Und das dann durch aus dem Dekontextualisierung von den Zitaten und reißerischer Aufmachung ein Skandal inszeniert wurde, der so gar nicht existiert.
Für Leute, die den Volksverpetzer noch nicht so gut kennen, was ist dein Pitch, wenn du im Aufzug stecken bleibst und 2 Minuten hast? Also wie erklärst du Volksverpetzer? Was machst du? Warum machst du das?
Ja, wir verpetzen Volksverhetze. Ich mache ja, Faktenchecks, so wie wir es kennen, ich nenne es gerne lieber Anti-Fake-News-Blog, denn ich möchte dezidiert nicht neutral oder sachlich tun und ja auch so ein bisschen spielen, als ob ich mir unvoreingenommen an eine Info rangehe, weil ich sehe da Lücken. Also ich sehe da, dass der seriöse Journalismus, der seriöse Faktencheck hinterherhinkt, wie es auch in der Anmoderation schon gesagt hast. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich höre einfach auf. Ich mache unseriöse Faktenchecks. Also natürlich inhaltlich seriös, gut belegt, alles okay. Transparent belegt, Fehler transparent korrigiert. Ich versuche jede Tatsachenbehauptung mit einer Quelle zu hinterlegen. Aber ich mache das frech, ich mache das lustig, selbstironisch, auch mal wütend. Und ich will Dinge deutlich beim Namen benennen. Und Fake-Verbreiter und Demokratiefeinde auch. Weil das fehlt in Social Media. Und die nehmen auch kein Blatt vor den Mund, wenn sie Lügen und Fakes verbreiten. Und wenn die sich so laut trauen, die Unwahrheit zu sagen, warum sollten wir uns nicht laut trauen, auch die Wahrheit auszusprechen?
Du hast angefangen mit einer Meldung, die schon viele Jahre zurückliegt. Die Headline war damals, Zitat, Skandal, Doppelpunkt, Flüchtlinge vermüllen die Augsburger Innenstadt. Du hast dann mal in einem Interview das als erfolgreichste Geschichte des Volksverpetzers bezeichnet.
Ja.
Und du hast da eine Methode angewandt oder ein Vorgehen angewandt, was bis heute stattfindet oder was ihr auch bis heute beibehalten habt. Was ist das für eine Methode? Was ist das für ein Muster, um an Falschberichterstattung ranzugehen?
Clickbait. Ein bisschen auch Satire. Denn wer es nicht weiß, diese Geschichte, dieser Titel über die Schutzsuchenden in Augsburg, war frei erfunden. Und der Gag an dem Artikel war, dass, wenn man ihn angeklickt hat, als allererstes ganz groß dran stand, das ist frei erfunden. Diese Geschichte hat nicht existiert. Aber das weißt du erst, nachdem du draufgeklickt hast. Und viele werden das nicht tun und das glauben und teilen. Und schau mal in den Kommentarspalten unter diesem Beitrag in Social Media, damals vor allem Facebook, was passiert. Und dann wollte ich ganz plastisch daran aufzeigen, wie Fake News funktionieren und auch damals Gott besonders auch funktioniert haben. Und ja, es ist enorm. Es ist wahrscheinlich eine Million Zugriffe. Ich weiß es nicht genau, der Server ist zusammengebrochen. weil es hat jeder geteilt. Alle die gegen Fake News sind, weil sie es eine spannende, lustige Aufklärung fanden. Und natürlich tatsächlich auch sehr viele Menschen, die gegen Flüchtlinge hetzen wollen, haben es gelesen und nicht geteilt und damit mich auch komplett bestätigt, ja.
Sag nochmal, was ist eine Fake News?
Eine Fake News oder Desinformation vielleicht ist eine Meldung, die verbreitet wird, die nicht nur falsch ist, sondern die auch bewusst verbreitet wird, bewusst falsch verbreitet wird, um etwas zu erreichen.
Also etwas anderes als die Zeitungsente von früher, ja?
Genau, also ich sag Falschmeldungen, deswegen nehme ich dann lieber den Begriff Desinformation oder statt Missinformation. Falschmeldungen passieren jeder. Ich habe auch schon Falschmeldungen verbreitet. Fehler passieren. Wenn man sich transparent korrigiert, ist das noch keine Fake News. Aber es gibt Leute, die verdrehen, lassen absichtlich Sachen weg, behaupten absichtlich falsche Sachen, irreführende Sachen, weil sie etwas erreichen wollen, politisch oder Geld verdienen oder was auch immer. Und das sind Fake News.
Okay. Gibt es rote Linien, die ihr zieht als Team? Diskutiert ihr das in Redaktionskonferenzen aus, was ihr nicht machen wollt, wo eure Grenzen sind?
Achso, natürlich, wir erstens natürlich wollen nichts Falsches verbreiten. Beim Formulieren von Überschriften, die Aufmerksamkeit heischend sind oder irgendwie kurz und knapp sind, kann es natürlich auch passieren, dass man etwas zu sehr verkürzt oder es irreführend wird und vielleicht merkt man das auch gar nicht, es passiert mir immer wieder, dass ich versuche, einen Sachverhalt knapp in einen Titel reinzubringen. So viele Zeichen hat man da ja auch gar nicht. Und dann erst später stelle ich erst fest, dass es dann ohne den Kontext irreführend ist. Und das muss man, wollen wir natürlich auch vermeiden. Und da gehört natürlich auch dazu, dass wir immer sachlich angreifen wollen. Nie unter die Gürtellinie, nie persönlich. Und wir wollen auch einzelne und private Personen nicht an den Pranger stellen, weil wir kennen ja die Dynamiken von Social Media, und vermeiden es dann halt auch, einzelne Follower oder unbekannte Personen namentlich zu nennen oder dergleichen. Also das ist uns ganz wichtig. Ich sage, ich bin angriffslustig, ich verurteile Demokratiefeinde und Fake-Verbreiter, aber ich will immer fair bleiben.
Mhm. Jetzt genau, das ist ja so der Spagat, ne? Also diese Nummer mit den Flüchtlingen, die die Augsburger Innenstadt vermüllen, das ist ja etwas, was ein Bild erzeugt und sich verbreitet, ne?
Genau, ich würde dazu sagen, das ist ja auch schon 9 Jahre her, dieser Artikel. Ja. Den würde ich heute nicht mehr bringen. Also,
Weil du Angst hast, dass die Leute den Artikel nicht lesen, sondern das einfach wieder einzahlt auf irgendeine Form von Ressentiment gegenüber.
Genau, genau. Also da würde ich klarstellen, dass mir heute bewusst ist, dass wenn ich was Satirisches bringe, darf ich dich den Fake wiederholen. Was ich da gemacht habe, natürlich. Hm. Und hat es auch damals auch größtenteils funktioniert, aber es kann auch hinten losgehen und mache ich heute nicht mehr.
Aber das sagst du ja selbst, ne? Also du hast öfter erklärt, dass dir bewusst ist, dass Stereotypisierung, Übertreibung, Falschinformation reproduziert werden müssen, um auf ein Problem mit Desinformation oder Framing hinzuweisen. Was macht man da? Wie hält man diesen Konflikt aus? Wie organisiert man das, dass man eben nicht die Ursprungsnachricht weiter pflanzt, wenn man darauf bewusst machen will?
Ja, das ist natürlich der große Spagat. Wenn man ausgeht, einen Fake aufzuklären, dann muss man drüber sprechen, ja, klar. Mhm. Aber ich finde, man kann es trotzdem schlauer machen und weniger schlau. Mhm. Es gibt ja diesen ganz klassischen, wenn man sich mal vorstellt, ich mache jetzt einen Faktencheck, dann fragt man sich, ist Angela Merkel eine Reptiloidin? Fragezeichen. Und setzt sich dann an diese These heran und überprüft sie und widerlegt sie dann auch am Ende. Mhm. Aber das Problem ist, wenn ich das jetzt so wiederholt habe und auch noch als Frage formuliert habe, als offene, dann werte ich das komplett auf, indem ich das als debattierbare Tatsache darstelle. Und ich habe es wiederholt, aber nicht, was stattdessen war es. Und mir ist tatsächlich sogar aufgefallen, dass Seiten, die Fakes verbreiten wollen, selber den Fake als Frage in den Titel bringen. Weil dann, wenn man sagt, aber das stimmt doch nicht, dann sagen sie, habe ich auch nicht behauptet, ich habe so eine Frage gestellt. Und es ist eine Technik, die Fakes zu verbreiten. Und wir benutzen genau das Gleiche, um diesen Fake aufzuklären. Das funktioniert nicht. Und ja, um deine Frage jetzt, wie macht man es dann stattdessen? Ich versuche dann zu sagen, was stattdessen wahr ist. Vielleicht das Gegenteil. Ja, also ja. Es wäre natürlich einfach zu sagen, nein, Angela Merkel ist keine Reptiloidin, das ist natürlich etwas Besseres. Aber man könnte auch sagen, wirre Verschwörungserzähler verbreiten absurdes Märchen über Angela Merkel. Ohne den Fake zu wiederholen. Okay. Das ist natürlich immer einfach. Keine Ahnung, nehmen wir ein Beispiel. Wenn wir sagen, Fakes über Bürgergeld, dann könnte man sagen, Bürgergeld führt zu mehr vermittelte Stellen, so zum Beispiel. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt genauso stimmt. Das ist schon eine Weile her, dass ich den gemacht habe. Anstatt zu sagen, fördert Bürgergeld Faulheit oder sowas.
Ja, ja, okay.
Also genau, können wir das Gegenteil sagen, was, wenn es richtig ist, natürlich.
Es gibt ja auch nicht politische Desinformationen. Also das vielleicht Lustigste, aber eigentlich ist es wahrscheinlich gar nicht lustig, sondern ziemlich tragisch oder ganz gefährlich ist ja, dass offensichtlich die Russen oder irgendwelche russische Bots oder Trollarmeen verbreitet haben, dass in Paris so eine Bettwanzenplage ist. Hast du das mitgekriegt?
Ich habe heute ein Interview gehabt, da hat mir auch das ein Journalist erzählt. Es ist an mir vorbeigegangen, die Geschichte. Okay. Aber jetzt habe ich es grob mitbekommen, was der Punkt war.
Ja.
Aber nennst du das unpolitisch? Weil ich meine, wenn es russische Netzwerke machen, da ist ja schon mal so ein Verdacht, dass die irgendwas Politisches erreichen wollen, ne?
Das ist ja die Frage, ne? Also ich hätte jetzt gedacht, okay, denen geht's jetzt gerade hier beim Thema Ukraine-Konflikt oder innerrussische Dissidenten oder ne, irgendwie außenpolitische. Und wobei der Gag kann ja auch einfach sein, dass man den politischen Zusammenhang nicht erkennt.
Ne? Ja, es ist sogar umgekehrt so. Das ist man versucht, das nicht so deutlich zu machen. Aber die unterschwelligen Narrative, was darunter ausgesagt wird. Russische Desinformation hatte ja auch behauptet letzten Winter, dass in Berlin alle frieren würden und der Tierpark abgeholzt werden müsste. Und das natürlich, weil Energiekrise, weil
Embargo
Russland etc. etc. Das sind quasi so, man will diese Narrative ganz unterschwellig schon verbreiten, denn diese Geschichten sind das, aus dem sich dann das Weltbild bilden kann, das sie dann verbreiten möchten am Ende.
Okay. Jetzt nochmal zurück zum Intro. Im Netz konkurrieren laute, emotionalisierte Verzehr, aber auch Fehlinformationen mit eher stillen, in der Aufmachung und Präsentation zurückhaltenden Sachinformationen. Jetzt drehst du den Spieß um und sagst, ich bin jetzt auch einfach, ich mach Clickbait oder bin laut. Ne?
Ich bin laut.
Bist du dann Teil der Lösung oder Teil des Problems, weil du dem lauten Rausch noch etwas Lauteres hinzufügst?
Das ist eine exzellente Frage.
Die ist ja auch von mir.
Ich nicht zwinge, dass ich ein Teil der Lösung bin, weil ich stimme allen zu, die sagen, wir sollten mehr Sachlichkeit, Differenzierung haben, und ich versuche das auch immer sofort zu machen, sobald ich den Raum habe. Aber ich muss mir diesen Raum erst erkämpfen. Ich sehe mich eher so als Feuerwehr, die ausrückt, wenn es brennt. Die Feuerwehr ist auch nicht die Lösung gegen Brände. Sie ist nur da, um Schlimmeres zu verhindern. Die Lösung wäre, keine Ahnung, gut gedämmte Gebäude, die weniger leicht Feuer fangen oder irgendwie sowas in dieser Metapher. Vielleicht sage ich mal, ist das Notpflaster nicht die Lösung. Wir brauchen tiefergehende Lösungen, ja.
Okay. Wir müssen in diesem Podcast auch spielen. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Nee. Aber es gibt mindestens 2 Spiele und je nachdem vielleicht sogar auch 3. Und das jetzt folgende Spiel heißt ganz schön knapp, alles auf Zeit. Du hast 1 Minute und musst so viele Fragen wie möglich beantworten.
Okay, dann gebe ich mir Mühe.
Ganz schön knapp, alles auf Zeit.
Bist du dir selbst ein Vorbild?
Ja.
Was ist dein geheimes Talent?
Geheimes Talent? Ich kann Gitarre spielen.
Über diese Fake News musste ich schmunzeln.
Es wurde ein Bild verbreitet über riesige Heuballen, die in Paris angeblich von Bauerprotesten verteilt wurden, aber es war KI generiert.
Worüber kannst du nicht lachen?
Wie Leute verarscht werden.
Diese Information würde ich gerne im großen Stil streuen.
Die AfD ist eine rechtsextreme Partei.
Deine Top 3 Medien, um informiert zu bleiben.
Tagesschau, Taz, Spiegel.
Welchen guten Tipp hast du zuletzt bekommen?
Muss ich die beantworten, kann ich skippen. Wir müssen jetzt zu lange nachdenken.
Welche Überschrift möchtest du gerne über dich lesen?
Über mich lesen? Faktenchecker beweist allen, dass etwas fake war.
Ja, perfekt. Ich habe dir sogar noch 10, 20 Sekunden zusätzlich gegeben. Ja. Ich wusste, dass du dich da gerade irgendwie verzettelst und dachte, ja komm, das hat er verdient. Du hast mir in einem Interview gesagt, angesichts etlicher Faktenchecks zu AfD, Beiträgen, Wortmeldungen und so und dem ganzen Kram, den diese Partei verbreitet, dass du dich irgendwann gefragt hast, warum gibt's die AfD noch und warum dringt die Wahrheit nicht durch? Welche Antwort hast du mittlerweile darauf gefunden?
Ja, weil Menschen nicht so funktionieren. Also wir schauen uns selten sachlich alle Informationen an und bilden dann unsere Meinung. Aus irgendwelchen Gründen haben wir eine Meinung und suchen uns dann dementsprechend unsere Sachen, die wir glauben wollen. Und wegen Social Media hat und anderen Mechanismen hat es die AfD geschafft, diesen Menschen dann ein Zuhause zu geben, in der sie sich nur noch von Medien und Politikern umgeben können, in denen gesagt wird, was in den Kram passt und dann unkritisch alles geglaubt wird. Und jeglicher Widerspruch automatisch zum Feind erklärt wird. Und da musst du dann auch nur Thomas Laschig oder Volksverpetzer erwähnen und sie werden es ablehnen, ohne zu hören, worum es überhaupt geht.
Es geht ja dabei, es geht ja um Narrative, ne? Es geht ja um Zuschreibungen und es geht um Geschichten. Und es braucht ja vielleicht einfach andere und bessere Geschichten, um Menschen zu erreichen. Und diesen propagandistischen, verschwörungsmäßigen Erzählungen etwas entgegenzusetzen. Welches positive Narrativ möchtest du in der Welt verbreiten?
Ein gutes Beispiel ist natürlich ein zentrales Thema bei der AfD und auch immer wieder in unserem Diskurs ist ja Migration. Und wenn ich das jetzt schon sage, weißt du und wissen dann wahrscheinlich die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer, grob zumindest, wie das Narrativ aussieht in diesem Kontext. Aber warum nicht auch, und dann komme ich da mit Gegennarrativen umdrehen, warum nicht die Geschichten erzählen von meiner Nachbarin, die mir beim Fastenbrechen dann immer Baklava backt und mir schickt. Ich freue mich auch schon riesig drauf, wenn es wieder soweit ist. Ist ja bald soweit. Oder ja, einfach die Geschichten von wie viele Firmen gegründet wurden von Menschen, die hierher gereist sind. Oder umgekehrt auch, warum reden wir so selten darüber, wie so viel Migration in letzter Zeit, wie glücklich Deutschland war, dass so viele Menschen hergekommen sind. Junge Menschen, die arbeiten, die in die Rentenkasse einzahlen. Wir haben die Lücke, die unsere überalterte Bevölkerung durch das Rentensystem aufgebaut hat, zurzeit quasi geschlossen, da wir so viele junge Migranten hatten. Das ist eine zwei Probleme haben sich gegenseitig gelöst und kaum jemand redet darüber. Also wo sind die positiven Aspekte? Wo sind die Geschichten? Wenn du sowas erzählst, dann versuchen diejenigen, die das negativ darstellen wollen, sofort immer mehr irgendwelchen Horrorgeschichten abzulenken. Aber das heißt, sie wollen nicht, dass man über sowas redet. Und ich habe das Gefühl, dass viele Medien auch deswegen so ein bisschen Angst haben oder zögerlich sind, solche Geschichten zu erzählen, weil dann sofort der Mob kommt und sie niederbrüllen wird.
Es gab 2020 eine super interessante Überschrift vom Spiegel. 50% all derjenigen, die 2015 nach Deutschland gekommen sind, hatten 2020 einen sozialversicherungspflichtigen Job. Und ich glaube, mittlerweile sind wir bei 75%. Es ist also alles eine Frage der Zeit. Es dauert natürlich ein paar Jahre, bis man die Leute da unterbringt. Aber das
was auch damit zusammenhängt, dass ein Großteil, wenn nicht gar auch schon die Hälfte, unter 18 war, als sie herkamen.
Ja, ja. Das sind junge Leute, die müssen die Sprache lernen, die haben teilweise keine Arbeitserlaubnis. Und ich finde, das ist super beeindruckend. 50%, 75%. Ich meine, man stellt sich das mal vor, man schickt 1 Million Deutsche irgendwie, weiß ich nicht, nach Japan oder in den Senegal oder nach Brasilien oder nach Kanada oder Spanien. Und zählt dann die Zeit, die es braucht, bis die Leute alle die Sprache sprechen, sich eingefunden haben und einen Job haben. Ist ja klar, dass es Zeit dauert. Warum? Also, und das ist ja aber trotzdem noch eine gute Nachricht und die hat sich gar nicht so krass verbreitet irgendwie.
Ja, und währenddessen ist übrigens Deutschland auch immer sicherer geworden und die Kriminalität auf Rekordstände niedrig geworden. Also quasi die Debatte auf der einen Seite und was wirklich passiert ist, das waren zwei verschiedene Welten.
Du sagst, jeder, der heute Informationen über soziale Netzwerke verbreitet, nimmt eine quasi journalistische Rolle ein. Wie Nachrichten verbreitet werden und wem geglaubt wird, hat sich ja komplett verändert. Also du hast gerade die Tagesschau erwähnt, also die Zeit, wo man in den 60er, 70er sich vor der Tagesschau irgendwie versammelt hat als Familie und dann hat man es geguckt und dann hat man nächsten Tag über die Sachen geredet. Das ist ja heute durchaus anders, ne? Und du schreibst in deinem Buch Werbung für die Wahrheit überspitzt, dass Faktenchecks scheitern. Wie kann denn deiner Meinung nach Medienbildung, also auch für die nächsten Generationen, also für die Kinder, aber auch für Erwachsene aussehen? Also was können wir tun, wo wir weg sind aus einer Zeit, wo ne, irgendwie die Tagesschau so eine Exponierung oder die ZDF heute so eine, die, nicht die Heute Show, die, die Nachrichten, so eine exponierte Stellung inne hatte oder auch Printmedien. Was kann man tun in dieser Zeit, wo jetzt alle journalistisch irgendwie tätig sind und ihren Job offensichtlich mal besser, mal schlechter machen?
Ja, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass uns jeder bewusst ist, dass jeder von uns so ein kleiner Journalist ist, sobald er einen Facebook-Account hat, einen Instagram-Account, weil du teilst Sachen, also du verbreitest sie mit. Natürlich sehen das vielleicht deine 10, 100, 1000 Freunde, aber in diesem Kleinen hast du dann eine Verantwortung dafür. Und viele Leute behandeln das nicht so. Wir behandeln das so, wie wenn ich mit meinen 5, 6 Freunden beim Bier trinken eine Geschichte weitererzähle, weil dann denken sie, was soll das schon passieren, selbst wenn sie nicht stimmt. Also nicht, dass wir so aktiv drüber nachdenken, aber wir umgekehrt denken auch nicht drüber nach, dass es falsch sein könnte. Und das übertragen wir nicht auf Social Media. Im Gegenteil, wir wollen dann sogar, dass solche Sachen ganz viele Leute erreichen, aber nicht, weil wir meinen, dass es wahr ist. Natürlich meinen wir das irgendwo, aber der Hauptgrund ist, weil wir uns aufregen wollen, weil wir wollen, dass die Leute drüber lachen oder sich drüber aufregen oder eine bestimmte Partei wählen, eine bestimmte Partei nicht wählen. Und deswegen teilen wir sie, weil immer quasi diese emotionale Komponente im Vordergrund steht. Und Journalisten und Journalistinnen versuchen das ja zu vermeiden, weil sie sich dieser Verantwortung bewusst sind, weil sie dann eine Ausbildung haben eventuell und da dann da arbeiten, dass sie das trennen, dass sie ihre eigene Motivation trennen, dass sie eine Verantwortung darüber haben. Und wir müssen das alle lernen. Und ja, klar, muss das auch in der Schule beigebracht werden. Aber sehr viele Menschen in Deutschland sind nicht mehr auf der Schule und werden da jetzt auch nicht mehr zurückgehen. Und das muss man trotzdem irgendwie vermitteln und den Menschen beibringen, dass sie da aufpassen müssen und dass sie da eine Verantwortung haben. Allein dieses Bewusstsein zu schaffen bei jedem Einzelnen von uns ist extrem wichtig.
Aber ist es nicht so, dass mittlerweile halt, dass die Leute keinen Bock haben, Bewusstsein zu entwickeln, weil es einfach so eine krasse Sättigung oder Überforderung gibt mit Medien und Nachrichten? Also ich muss halt einfach zurückdenken. Ne? Du hast früher Zeitung gelesen oder Tagesschau geguckt und dazwischen hattest Ruhe. Und wenn du Pech hast, bist du heute, weil die Leute ja die Push-Notification auch nicht immer alle ausschalten, du kriegst gefühlt den ganzen Tag über Nachrichten zugespielt. Es ist ja eine Push-Kultur, wo Nachrichten dich erreichen. Du gehst auf Social Media, dich erreichen Nachrichten. Du gehst auf Instagram, dich erreichen Nachrichten. Du surfst irgendwie im Internet herum, dich erreichen Nachrichten. Ist das nicht, also das macht ja auch was mit Menschen.
Ja, also das macht einen auch teilweise fertig. Also deswegen, ich habe ja vorhin erwähnt, wenn ich Urlaub habe, dann will ich das abschalten. Dann drehe ich das Radio leiser, wenn die Nachrichten ankommen, weil ich will das nicht wissen, das stresst mich dann auch. Und ich kenne nicht wenige Leute, die sich komplett aus Social Media ausgekapselt haben und keine Medien mehr konsumieren oder sonst irgendwas und sich dann versuchen, einen Reddit-Feed zusammenzustellen mit ihren Hobbys.
So aber wie ich.
Das habe ich auch. Es war kein aus der Luft gegriffenes
Beispiel. Nein, es ist bei mir genauso. Ich habe einen Typ, der ist Maler und der fotografiert immer seinen Farbeimer, wenn er da Farbe zusammenrührt oder so. Ne? Mm. Oder auch so ganz, ganz viel hier so SWR-Handwerkskunst oder irgendwie so Koch-Subreddits und so. Genau. Irgendwelche Sachen kochen. Ey, es ist ultra krass. Also auf Reddit finden keine Nachrichten statt. Und das ist das ist die Social Media Plattform, wo es mir am besten geht, wenn ich die App schließe.
Ja, das ist bei mir auch so. Also ich bin Reddit das einzige, quasi anonym unterwegs und privat, sag ich mal.
Ja.
Und deswegen kann ich es voll nachvollziehen. Und das muss. Ja, das ist schwierig. Also das ist. Was will man da machen? Ich versuche deswegen ja bei Volksverpetzer den Menschen dann auch ein bisschen so emotional abzuholen. Also natürlich sind die Fakten das Erste und das Wichtigste. Aber irgendwo dieser Frust, diese Wut oder diese Angst oder diese Unsicherheit ich muss die Menschen auch emotional abholen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Secret Selling Point von Volks der Petzer, weil ich reg mich auf. Also ich mache das auch im Text deutlich, wenn ich irgendwas unfair finde. Oder ich lache auch mal jemanden aus, wenn er auf einem Fake reingefallen ist, wenn er es verdient hat.
Also oder erzähl mal auch mal lustige Lebens, Geschichten. Ne?
Ja, oder Parteien halt. Weil dann kann man so ein bisschen Luft holen und sich auch mal emotional bestätigt fühlen beim Lesen. Wir machen auch lustige Sachen, wir machen auch süße Sachen. Ein bisschen auch wholesome Content machen. Nicht, jetzt ist nicht per se Good News, weil das natürlich auch ein Teil davon, aber wir sind ausgebrannt, alle. Und da muss man auch was dagegen tun und das müssen auch andere Medien mehr reflektieren, anstatt immer nur hinterher zu rennen und da dann ein bisschen, also diese Professionalität hat dann, sag ich mal, auch Nachteile. Man versucht immer alles klinisch und trocken zu machen.
Welche Rolle wird KI aus deiner Sicht spielen beim Thema Desinformation und Verbreitung von Desinformation?
Ich habe immer das Gefühl, dass ich da so eine der wenigen Stimmen bin, die nicht groß davor warnt. Aber natürlich werden wir viel mehr KI-generierte Videos sehen und viel mehr KI-generierte Bilder. Aber es Menschen fallen jetzt schon auf alles Mögliche rein,
der
ohne
Papst
KI.
Papst in diesem Mantel. Kennst du das? In diesem
ja. Plüsch. Ja, deswegen, es wird dann ganz einfach KI-Tools geben, um Fake-Bilder zu erkennen.
Ja,
oder okay. Man kann KI fürs Faktenchecken und journalistische Arbeit auch verwenden als Hilfstool zum Recherchieren oder Zusammenfassen oder solche Sachen. Also die Art und Weise, wie wir kommunizieren, hat sich schon immer geändert. Die hat sich vor 15 Jahren mit Social Media geändert, vor 20, 30 Jahren mit dem Internet. Also das ist einfach nur eine Weiterentwicklung. Die Methoden werden anders und wir müssen lernen, damit umzugehen und die Sachen zu erkennen, natürlich. Also, aber es wird nur anders werden, aber nicht alles verändern.
Findest du es gut, dass Olaf Scholz jetzt einen TikTok-Account für die Bundesregierung angekündigt hat?
Da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Also auf der einen Seite sage ich, auf TikTok müssen die demokratischen Parteien viel mehr dagegenhalten und auch eigenen Content bringen, weil bis jetzt ist es fast nur die AfD und das ist Propaganda, Desinformation. Auf der anderen Seite wird ein, keine Ahnung, TikTok-Account einer Behörde in dem Fall oder eines Amtes jetzt auch, glaube ich, nicht der Riesenburner werden. Und ich glaube auch nicht, dass wir Olaf Scholz TikTok-Tänze machen sehen werden. Und natürlich, die Parteien werden, Überraschung, parteiisch sein. Und dann natürlich auch aus ihrer Perspektive die Sache darstellen. Aber ja, es ist wichtig, dass die Politik, die Behörden dort sind, wo der öffentliche Diskurs stattfindet. Wobei natürlich man auch gerade bei TikTok wieder kritisieren muss, die chinesische Plattform, intransparente Datenströme, was ist da der Bezug zu kommunistischen Parteien in China? Muss man alles kritisch sehen und das muss man dann auch debattieren. Ja.
Ich meine, gut, wir sind alle auf Twitter, ne?
Ja. Ja, und ich würde auch empfehlen, jedem von Twitter runterzugehen. Und wer wegen Volksverpetze noch da ist, uns gibt's auch auf allen anderen Plattformen. Ihr verpasst nichts, wenn ihr von Twitter runtergeht. Ja. Ja.
Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Mit Veto geben wir Aktivismus eine mediale Bühne. Wir erzählen von denen, die aufstehen und ihre Stimme erheben. Was sie wollen, was sie antreibt, das lest ihr jede Woche neu auf veto-magazin.de.
Was erwartest du im Superwahljahr, das ist ja dieses Jahr, mit Blick auf die Verbreitung von falschen Desinformationen?
Ja, super Fake-Jahr gibt es ja fast jedes Jahr inzwischen. Also ich habe das Gefühl, schon seit vor der Pandemie geht es einfach nonstop. Ja, es ist sehr gefährlich, gerade mit dem Blick auf die rechtsextreme AfD in den gerade ostdeutschen Bundesländern, wo jetzt da Wahlen ist. Aber mir geben die Demonstrationen für die Demokratie und gegen die AfD, die seit den Enthüllungen der Korrektivrecherchen auf die Straßen gehen, das ist ja schon über 4 Millionen Menschen, konservativ geschätzt, die auf die Straße gegangen sind. Und man hat ja auch schon gesehen, seit damals, ist natürlich nicht der einzige Faktor, aber seit damals hat die AfD auch einiges an Prozentpunkten eingebüßt. Und das zeigt mir, es ist möglich, da Aufklärung zu machen, davor dieser Partei zu warnen und die Menschen zu mobilisieren. Und Stand jetzt wird es nicht gut, aber ich bin sonst positiv optimistisch, dass es nicht so schlimm wird, wie es vielleicht hätte werden können oder werden wird.
Du hast ja, genau, also du sagst ja, Landtagswahlen, AfD, also Donald Trump, der US-Präsident geworden ist und wieder werden möchte, dem hat die Washington Post einmal in, ich glaube, gar nicht so einer großen Zeitspanne, 30.000 zum Teil unwahre oder eben auch komplett erlogene und gelogene Aussagen nachgewiesen.
Das war der Zeitraum seiner Amtszeit.
Ah, das waren 4 Jahre.
Ja.
Okay. Das ist ja mit der AfD jetzt nicht gänzlich anders, oder?
Vielleicht in der Masse, aber die Partei ist ja auch größer als nur ein Mann. Also vielleicht auch nivelliert sich das auch. Aber ja, die AfD basiert pausenlos ihre Propaganda, und das muss man auch deutlich sagen, auf Desinformation. Sie stützt sich auf Desinformation und sie verbreitet Desinformation ganz aktiv. Das ist ihr erklärtes Ziel, da unser Parteiensystem ja auch und unsere Demokratie, unsere freiheitliche demokratische Grundordnung zu unterminieren. Und das macht sie mit Desinformation. Denn ihre Thesen sind grundlegend falsch und ihr Weltbild, und das sie verbreiten will, ist grundlegend falsch. Und deswegen nutzt sie das und deswegen verbreitet sie das pausenlos. Und deswegen sage ich, ist sie so gefährlich, weil die AfD lügt. Sie wird dir ins Gesicht lügen, an die Macht zu gelangen.
Wie sollte eine Berichterstattung über die AfD aussehen, wenn wir jetzt deren Lügen nicht wiederholen wollen und die Faktenchecks nicht immer so gut funktionieren? Also aktuell steht hier ein TV-Duell auf Welt-TV, wundert einen ja auch nicht, zwischen Mario Vogt von der CDU und Björn Höcke von der AfD an, ausgerechnet am Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald und Mittelbau-Dora. Wie geht man mit denen um?
Ja, also dieses Duell halte ich für extrem falsch und journalistisch fahrlässig, aber andererseits ist das nicht der einzige Beitrag, auf den diese Beschreibung zutrifft, der bei Welt erscheint. den Faschisten Höcke, dem darf man kein Interview geben. Dieser Mann möchte Millionen Menschen aus Deutschland vertreiben. Dieser Mann ist ein Neonazi. Warum, da kann man da gleich Islamisten einladen oder so. Das macht man ja auch nicht. Aber nur weil ganz viele Menschen auf diesen Mann und seine Lügen und seine Propaganda hereinfallen, ist das keine Entschuldigung, dem eine Bühne zu bieten, dass er da seine Propaganda verbreiten kann, dass er sich da selbst verharmlosen kann, dass er da sich inszenieren kann als Opfer, während er auf dem Silbertablett die größte Reichweite bekommt. Und ich halte das extrem fahrlässig, und das ist ein Teil davon, warum die AfD so stark wird. Und damit wird wiederum diese Einladung begründet. Das ist ein Teufelskreis. Und wer sich daran beteiligt, macht sich auch mitschuldig bei der Verbreitung von Desinformation. Weil man kann das nicht ad hoc so schnell widerlegen in einem Live-Gespräch. Ich sage ja nicht, dass ihn und seine Thesen totschweigen müssen. Ganz im Gegenteil. Ich mache ja auch buchstäblich nichts anderes. Ich rede ja sehr viel über seine Zitate und seine Aussagen. Aber dazu muss ich ihn nicht live interviewen und ihm eine Bühne bieten.
Wir kommen zum zweiten Spiel. Das heißt, ganz schön schwierig, ist ein Ratespiel. Wir haben uns über Lösungen und Utopien unterhalten und es braucht ein bisschen Vorstellungskraft und die wollen wir nun auf persönlicher Ebene nochmal bei dir in den Fokus nehmen. Du musst dich für 3 Sekunden neu erfinden. Das heißt jetzt also...
Puh, ganz schön schwierig. Entscheide dich.
So, es geht sachte los. Was war im letzten Jahr in Deutschland die meistgenutzte Informationsquelle? Worüber haben sich die meisten Menschen informiert?
Ist sie Plattform oder Medium?
Infrastruktur. Also grundsätzlich, wie haben sich die meisten Menschen informiert?
Ach so, ich glaube wahrscheinlich über Social Media.
Die meistgenutzte Informationsquelle mit 79,4% waren die Menschen um einen herum. Verwandte, Freunde, okay. Bekannte. Dicht gefolgt genau von der Suche im Internet. 77,6% der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren benutzen sehr das spannend, World Wide Web. Frage 2. Mehr als 30.000 falsche oder irreführende Aussagen hat Donald Trump schon von sich gegeben. Aber welche Themen haben es ihm besonders angetan? Du hast gesagt... oder wir haben schon über Trump gesprochen. Was also sind die Top 3 Themen bis Januar 2021, bei denen er gerne mal den Boden der Tatsachen verlässt?
Ich würde sagen, einmal der angebliche Wahlbetrug ist bestimmt ziemlich weit oben. Was fällt mir noch ein? Migranten. Kriminalität kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und bis 2024, ja 21. Gut. 21, ja okay, dann auf jeden Fall das Coronavirus.
Das ist mega gut. Also die ersten drei Plätze sind Einwanderung, also Migration, Außenpolitik, das hast du jetzt unterschlagen, hier die Finnen, die ihre Wälder harken, das sagt er irgendwie, the rake the forests und genau, Wahlbetrug, ein Coronavirus belegt den 4. Platz.
Ziemlich gut.
Okay, reißerische Schlagzeilen, viel heiße Luft, da sind auch Klatschblätter ganz vorne mit dabei. Welchen Promi zeigen die Titelseiten der deutschen Klatschmagazine am häufigsten?
Helene Fischer? Mhm. Ansonsten vielleicht, keine Ahnung, Kate Winslet.
Die richtige Antwort lautet Helene Fischer. Stolze 315 Mal zierte die Queen der Klatschpresse die Zielseiten. Hinter ihr ist erstmal ein bisschen Luft, dann belegt Florian Silbereisen mit 227 Titelseiten den 2. Platz.
Es hat gut funktioniert, weil ich habe mir überlegt, so wann habe ich das letzte Mal eine gesehen und da habe ich Helene Fischer gesehen, aber dann.
Ja. Es ist aber auch ziemlich bitter, ne? Also auch wenn man jetzt hier. Kate Middleton heißt sie, ja. Also die Prinzessin
ja,
Kate.
Ja, stimmt, mich verplappert.
Und ihre Krebserkrankung und die Frage, wie man da irgendwie drauf reagiert, beziehungsweise eben auch die Falschmeldung zu Helene Fischer oder eben auch, ne, irgendwie ist so und so schwanger, sie wurde da und da gesichtet, das ist ja alles ein harter Eingriff in Privatsphäre.
Total, also diese Menschen werden ja total an den Pranger gestellt und wie die Sau durchs Dorf getrieben und das stimmt nichts an diesen Meldungen, also das ist der Wahnsinn.
Und vor allen Dingen, man darf ja auch nicht vergessen, es betrifft ja die Leute selber, aber die haben ja auch irgendwie auch Angehörige, Verwandte, Kinder und wenn die nicht mehr ordentlich zur Schule gehen können, weil die ganze Zeit Belästigung stattfindet, das ist ja, finde ich, auch hanebüchen, also naja.
Ja, also ja, die Klatschpresse macht das, was wo die Fake News, die, über die wir geredet haben, in dem politischen Bereich machen. Also es ist dieselben Methoden. Also das muss man auch mal anprangern.
Ja. Wann hast du das letzte Mal Falschinformation gewittert, wo keine war?
Ich werde normalerweise so andersrum gefragt. Wo habe ich gedacht, dass was wahr ist und das war falsch. Wo war irgendwas keine Falschinformation?
Es gibt, ich glaube, es gibt auf Reddit sogar auch eine, das ist so hart an der Grenze zur Politik, aber es gibt eine Rubrik, die heißt Verschwörungstheorien, die sich als wahr herausgestellt haben. Und da ist ja die CIA immer super weit vorne. Ne? Also wenn man mal die CIA-Wikipedia-Seite liest, das ist ja wirklich Lecko Schmatz, was die auch alles getrieben gemacht haben. Kann man sich
die haben echt, echt wirres Zeug gemacht. Ja.
Du hast gesagt, Volksverpetzer wird perspektivisch neue Wege gehen. Also was bedeutet das? Was möchtest du da schon verraten?
Ja, wir hatten ja, genau, jetzt, wir waren das erste Mal ja auf einer Buchmesse jetzt in Leipzig. Wir haben uns ja auch gesehen kurz. Und ja, wir haben da unsere erste Print-Ausgabe gehabt, die bei der es auch erstmal bleibt. Mhm. Aber das war schon eines der neuen Wege. Das Buch natürlich war auch ein neuer. Unsere App, mit der man auch all unseren Content auf einer Stelle finden kann, die wird sich auch weiterentwickeln. Mhm. Und es werden noch einige andere Sachen machen, aber eins, was ich schon mal vorsichtig ankündigen kann, ist, dass wir auch einen Podcast starten werden.
Ein Volksverpetzer-Podcast.
Ein Volksverpetzer-Podcast.
Ganz schön laut.
Wir nennen es noch lauter.
Noch viel lauter, genau.
Ich weiß noch nicht genau einen Startpunkt und wie es genau aussehen wird. Aber das ist eine der Sachen, die wir ziemlich sicher machen werden noch in diesem Jahr. Und das kann ich schon mal verraten. Und noch ein paar andere Sachen, die ich lieber noch nicht verrate. Oh. Am Ende wird sich's verzögern oder nicht klar.
Wenn du unabhängig von Ressourcen eine Sache machen oder entscheiden könntest, um aus deiner Sicht gegen Desinformation vorzugehen, welche wäre das?
Ah. Ja, ich glaube, ich würde, es ist nicht ausgereift, es ist und natürlich hat irgendwie problematisch, aber sowas, so eine Art, sowas wie diese Community Notes auf allen Plattformen.
Was hältst du von den Community Notes?
Es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber ein halbwegs brauchbares Tool, um Desinformation zu markieren. Mhm. Und es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ich finde sowas, das wird das Problem nicht lösen, aber vielleicht kann es ein bisschen helfen dagegen.
Ja, ich muss sagen, ich finde es gut. Also manche meiner Tweets werden auch schon mit Community Notes markiert, wobei ich an 2-3 Stellen irgendwie auch sagen muss, also einmal waren die Community Notes falsch.
Passiert auch.
Das ist ja echt auch kein, es ist ja ein bisschen wie bei Wikipedia, ne? Das kann, es gibt ja auch einfach Sachen, die da nicht stimmen. Und zwar, was war denn da falsch? Ach ja, genau, da ging es um Seenotrettung. Und diese, irgendjemand, und die Sache ist ja, irgendjemand schreibt es, viele Leute müssen es bewerten, bis es dann irgendwie die Schwelle überschreitet und es dann veröffentlicht wird. Und da ging es dann darum, ob Libyen ein sicheres Herkunftsland oder ein sicherer Hafen ist oder irgendwie sowas. Und das ist es halt nicht, nach internationaler Rechtslage nicht. Also
ist es nicht.
Es ist sogar so, dass diese Migrationslager in Griechenland nicht sicher sind und es Urteile gibt, dass man die Leute dahin nicht zurückschicken darf. Und Libyen ist recht. Das heißt, Seenotrettung, also das Aufnehmen von Menschen auf hoher See und das Hinbringen zu einem nächsten sicheren Hafen ist halt nicht Libyen.
Und die hat ja auch Carola Rakete hat ja auch da recht bekommen, dass sie es nicht nach Libyen gebracht hat.
Und die Community Notes haben das dann aber moniert und meinten, Libyen sei ein sicherer Hafen. Da dachte ich, ey, das ist doch irgendwie auch alles totaler Quatsch. Und dann waren diese Community Notes dann später wieder weg und das war einfach totales Durcheinander. Das zweite ist, die gelten ja offensichtlich auch nicht für alle. Also Elon Musk lässt, glaube ich, seine Community Notes immer löschen.
Ja, natürlich. Er hat die Macht dazu.
Das ist ja auch das Problem. Also unter wessen Ägide passiert es dann? Das muss dann ja irgendwie unabhängig passieren.
Oh, darf ich meine Antwort ändern?
Ja, bitte.
Das ist Elon Musk, der Twitter-Account weggenommen.
Ja, wobei, das war ja auch interessant, ne? Also als man Donald Trump gesperrt hat, ist ja die Zahl der Falschmeldungen auf Twitter halt nun mal auch deutlich zurückgegangen.
Ja.
Also man muss, glaube ich, doch tatsächlich auch mit welchen, wie auch immer gearteten Verbotsverfügungen agieren. Auch wenn das natürlich immer unelegant ist. Ne? Also man muss es ja aus dem System heraus versuchen zu bekämpfen, aber manchmal geht es halt nicht anders.
Ja, also manchmal, wenn sich jemand komplett im Diskurs und der Wahrheit verweigert, können wir wirklich ja nachweislich Schaden anrichtet, die Menschenleben auch gefährdet, also bei Desinformationen der Corona-Pandemie und so, das hat ja Menschenleben gekostet. Muss man auch irgendwo sagen, wenn sich jemand absolut weigert, dann ist es auch legitim, intolerante Menschen nicht zu tolerieren. Mhm. Das ist das Toleranzparadoxon, aber es muss halt sein.
Ich glaube, das Problem, also das eine ist ja, wenn Onkel Manfred das macht, ne? Und das zweite ist ja, wenn Leute mit Funktion oder Plattform oder viel Reichweite das tun. Mhm. Im zivilrechtlichen oder im äußerungsrechtlichen kannst du dagegen vorgehen und Sachen verbieten, ne, irgendwie falsche Tatsachenbehauptung. Aber die Sache ist, was denn eine falsche Tatsachenbehauptung, die nicht auf Leute gemünzt ist? Also wer klagt dann sozusagen, ne? Und du sagst ja, irgendwie genau. Hierbei, auch Trump wieder, ne, der meinte, ja, die Leute sollen Bleiche trinken.
Ja, das ist so gefährlich. Ist,
und dann sagte dann Joe Biden noch irgendwie, I cannot believe that I have to say this, don't drink bleach. Das ist ja doch wirklich echt die Frage.
Ja, aber das haben Menschen gemacht und haben Schäden davon getragen.
Ja, oder dieses komische Entwurmungsmittel für Pferde und so, ne? Das ist ja wirklich.
Genau.
Okay, wir haben eine letzte Kategorie, ein letztes Ressort sozusagen. Du hast die Möglichkeit, Werbung zu machen für die Wahrheit, für Projekte, Initiativen, für Menschen, die du kennst, die man unterstützen soll, für dich selber, für Fox, whatever. Du kannst wem auch immer, kannst du Werbung widmen, und zwar jetzt.
Oh, ganz schön wichtig. Platz für deine Werbeanzeige.
Also, in dieser Werbesendung werde ich Ihnen heute vorstellen. Kaufen Sie. Nein, unterstützt definitiv Faktencheck-Organisationen. Und damit meine ich explizit auch nicht mich. Korrektiv macht extrem wichtige Arbeit, das haben wir jetzt gesehen. Unterstützt allgemein Initiativen, die sich für mehr Demokratie einsetzen, für Beteiligung, für ja, Seenotretter auch immer noch wichtig und ein Thema, das es sehr untergeht. Und ist auch unabhängige Medien, die versuchen, was Besseres zu machen und die nicht funktionieren können, wenn wir sie nicht supporten, weil sie keine reichen Milliardäre haben, die ihnen super viel Geld sponsern. Das haben die Desinformationsverbreiter. Also Korrektiv über Medien kann ich auch sehr empfehlen. Unterstützt Seenotretter, also ganz wichtig.
Schön, dass du da warst, Thomas.
Ja, danke, Steven.
Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Das war ganz schön laut, der Podcast des Veto-Magazins mit Ninja Lagrande und mir, Steven und Palagan, im zweiwöchentlichen Wechsel. Unser heutiger Gast, Thomas Laschig vom Volksverpetzer, und sein neues Buch Werbung für die Wahrheit. Es ging um Desinformation, um sogenannte Fake News, um AfD und Donald Trump. Ich glaube, Themen, die uns nicht die wir nicht loswerden, die uns nicht ausgehen. Ich fürchte auch gerade das Thema mit Donald Trump, das kommt ja irgendwie auch wieder. Also, wenn ihr mehr davon hören wollt, abonniert diesen Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Schaltet wieder ein, bleibt gesund und passt auf euch auch. Ciao.
Ciao.
Hey, bist du noch da? Dann bis bald. Du hörst ganz schön laut den Veto-Podcast. Alle 2 Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt. Und bis dahin, folgt uns auf Instagram und TikTok.